Die ILA 2014, das ist die internationale Luft- und Raumfahrtmesse, hatte vom 20. bis 25. Mai nach Berlin auf das 250.000 Quadratmeter große Gelände des Berlin Expo Center Airport geladen und 1.203 Aussteller aus 40 Ländern und 227.000 Fach- und Privatpersonen waren dann auch auf dem Gelände präsent. Am Telefon habe ich jetzt Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Die ILA ist vorüber. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, noch mal eine kurze Bilanz zu ziehen, vor allem was die Raumfahrt anging. Denn dort hatte sich ja auch das DLR sehr großflächig präsentiert. Was können Sie uns darüber sagen?
Auch die diesjährige ILA in Berlin war für das DLR, wie schon seit 1992, ein wirklich großer Erfolg. Das DLR hat sich ja auf der Freifläche, auf dem Static Display mit Forschungsflugzeugen gezeigt. Wir haben in der Raumfahrthalle neue Technologien vorgestellt aus der Robotik, haben Bezug genommen auf die damals bevorstehende, jetzt laufende Mission von Alexander Gerst, haben Radardaten, Anwendungen aus Radardaten vorgestellt und am DLR-Stand selbst mit 76 Exponaten, die größte Exposition, Neuigkeiten aus dem Bereich Energie, Verkehr, Luft- und Raumfahrt. In der Energie insbesondere war es eine neuartige Verbrennungsanlage, eine Energiegewinnungsanlage gemeinsam mit der ETH in Zürich, wo demonstriert worden ist, wie man aus Wasser und Luft Kerosin herstellen kann unter Einwirkung von Sonnenlicht. Hinzu kamen neue Verbrennungsprozesse. Besondere Aufmerksamkeit in der Raumfahrthalle haben bei den Besuchern, insbesondere aus der Politik, was für mich sehr erstaunlich war, die Anwendungen aus Radardaten gezeigt und da mit dem Schwerpunkt Flutmanagement. Alles das, was man aus dem jetzt in diesem Jahr, was wir beginnen zu veröffentlichen, dem sogenannten Digital Elevation Modell, das heißt einem hochaufgelösten, dreidimensionalen Höhenmodell, was die Basis bieten kann für völlig neuartige Anwendungen im Katastrophenmanagement, aber auch in der Landschaftsplanung, in der Städteplanung und anderen Dingen, die mit unserer gesellschaftlichen und auch vor allem mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängen.
Was mir schon geraume Zeit aufgefallen ist, und ich hatte einen Vortrag von unserem deutschen Astronauten Ulf Merbold gehört, der war allerdings vor vielen Jahren hier in Thüringen, in Erfurt, im Rathaus, und er hatte gesagt, dass die Raumfahrt, gerade was die Umweltfragen angeht, sehr, sehr viele Daten liefert, aber sie kann letzten Endes nicht die entscheidenden Weichen stellen. Das muss letzten Endes die Politik machen, und jetzt sagen Sie, die Politik interessiert sich dafür. Das finde ich schon interessant.
Die Raumfahrt ist ja ein Arbeitsmittel. So wie die Grundlagenforschung bestimmte Voraussetzungen schafft, mit ihren Ergebnissen irdische Nutzungen herbeizuführen, ist es natürlich eine Frage, wo sind die Nutzer? Denn hier, wir schießen ja keine Euros ins Weltall, wir schießen ja keine Geldscheine ins Weltall, sondern wir schießen Technologien ins Weltall, die natürlich auch einer Nutzung bedürfen. Und auch da ist das DLR aktiv, gerade auf solchen Messen und Veranstaltungen klar zu machen, nicht nur das Ergebnis darzustellen, sondern schon einen Schritt weiter zu gehen und zu zeigen, was kann man denn überhaupt damit tun? Und manchmal tut es mir persönlich immer ein bisschen weh, wenn ich erkennen muss, wie lange Prozesse dauern, bis sich eine Erkenntnis durchsetzt, zum Beispiel bei der Nutzung von Erdbeobachtungsdaten.
Erdbeobachtungsdaten, das wird sicherlich auch eine Sache sein, die unser Astronaut Alexander Gerst, der zur Messezeit ja letzten Endes in den Vorbereitungen lag, denn unmittelbar danach ging es ja los. Er startete am 29. ins All. Waren Sie eventuell vor Ort in Baikonur oder wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich habe das große Glück gehabt, in Baikonur vor Ort zu sein, mit einer rund 30-köpfigen deutschen Delegation aus Wissenschaftlern, Ingenieuren, der Leitung des DLR und auch Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Und ich muss sagen, einer der Hauptaspekte neben der absoluten Faszination, einen Start in Baikonur erleben zu dürfen, war die Demonstration, welche Rolle Wissenschaft spielen kann. Bei allen politischen Diskussionen, bei allen politischen Differenzen, die man hat, gab es auf der letzten Pressekonferenz von Maxim Surayev, Reid Wiseman und unserem Alexander Gerst ein absolut beeindruckendes Bild. Gefragt von einem russischen Journalisten, wie denn die drei, die politischen Differenzen gegenwärtig erleben würden, gab es keine Antwort, sondern eine Geste. Alle drei standen auf, umarmten sich und demonstrierten ihre Einheit für diese gemeinsame Mission. Und da ist den versammelten Gästen im Saal schon, ist es schon kalt den Rücken vor Begeisterung heruntergelaufen.
Im Moment steht die Mission unter einem guten Stern. Bis jetzt läuft alles ausgezeichnet. So ist jedenfalls die Stimmung an Bord recht gut. Wie wird es in den nächsten Wochen weitergehen? Wo sind die Schwerpunkte bei dieser Mission zu suchen?
In den ersten 14 Tagen, drei Wochen, hat sich Alexander Gerst erstmal mit all dem vertraut gemacht, was ihm da oben bevorsteht. Eine seiner wichtigsten Handlungen war eine Bestandsaufnahme seines eigenen Körpers. Denn viele Experimente, die er durchführt, sind medizinische und biomedizinische Art, bei dem er selbst das Testobjekt ist. Man hat am Boden Vergleichsproben genommen, nun ist er in der Schwerelosigkeit, der Körper hat sich darauf eingestellt und er hat wieder eigene Vergleichsproben von seiner Haut, von seinem Blut, von seinem Augeninnendruck, also Basisdaten für die anstehenden Experimente genommen. Und neben der Tätigkeit der Pflege und Instandhaltung der Raumstation beginnen jetzt aktiv die Experimente, unter anderem auch die Schülerexperimente, die drei, die oben sind. Und das gemeinsam mit Jugendforscht eingereichte Seifenblasenexperiment hat er zum Beispiel in der letzten Woche am Freitag und auch am Samstag sehr erfolgreich durchgeführt.
Das wird hier noch einige Zeit anhalten, denn ein halbes Jahr wird Alexander Gerst auf der Raumstation arbeiten und wir werden öfters mal darauf zurückkommen. Das ergibt sich zwangsläufig und wir machen das natürlich sehr gerne. Herr Schütz, was mir, ich war ja nun selber auch auf der ILA, um darauf nochmal zurückzukommen, mir ist aufgefallen, als ich mit einigen Ausstellern gesprochen habe, dass es bedingt durch diese politischen Anspannungen zwischen Russland und dem Westen doch eine etwas mitunter auch gedrückte Stimmung gab. Denn eine Messe soll ja eigentlich dazu da sein, dass man Verträge unterschreibt. Und hier hat man sich doch offensichtlich auch zurückgehalten. Oder haben Sie andere Eindrücke?
Bereits im Vorfeld der Messe hat der Chef des DLR, Professor Wörner, klargemacht, dass Wissenschaft nicht zum Spielball der Politik werden darf. Denn gerade die internationale Raumstation und alle Diskussionen, die wir in den letzten Wochen und Monaten darüber geführt haben, ist eigentlich ein Symbol aus einer Zeit, wo die Zusammenarbeit, so wie wir sie heute kennen, nicht normal war. Denn wenn man sich vorstellt, 1975 haben zum ersten Mal zwei Raumschiffe, das amerikanische Apollo-Raumschiff und das russische Soyuz-Raumschiff, im Orbit gekoppelt zu einer Zeit, als absolut kalter Krieg herrschte. Und man staunt heute noch, was damals möglich war. Die ISS ist die Konsequenz für die Wissenschaft aus den politischen Umwälzungen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und das, was wir über die letzten Jahrzehnte erreicht haben, darf nicht in Frage gestellt werden. Diese Äußerung wurde noch einmal verstärkt auch durch Aussagen des NASA-Chefs Charlie Bowden, der die ILA besucht hat. Und eine Demonstration dessen, was möglich ist, hat es in den letzten Tagen in Moskau gegeben, wo eine große amerikanische NASA-Delegation und eine Delegation von Roskosmos über die weitere Zusammenarbeit an Bord der Internationalen Raumstation gegeben hat. Wir haben uns alle Mühe gegeben, im wissenschaftlichen Bereich mit allen, die mit uns sprechen wollten und auch wo wir Bedarf hatten, mit denen zu sprechen. Egal, ob es nun die Ukrainer, die Russen, die Kasachen oder wer auch immer, die Amerikaner, die Franzosen waren. Wir haben alle Möglichkeiten genutzt, unsere Gespräche dort zu führen.
Hoffen wir, dass diese Arbeit auch weiterhin so gut fortgesetzt wird wie bisher. Und Al Gore, der amerikanische Präsidentschaftskandidat, jedenfalls bei der letzten Saison, der hatte ja unter anderem vorgeschlagen, dieses Projekt mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen. Dem wäre eigentlich nur die Daumen zu drücken. Herr Schütz, kommen wir zu einem aktuellen Thema oder was es für Neuigkeiten beim DLR gibt, nämlich zum Beispiel die Spurensuche aus dem All. Was können Sie uns darüber berichten?
Bereits auf der ILA haben wir ja sehr intensiv die Nutzung von Radardaten vorgestellt. Bereits am 1. Februar begann die Veröffentlichung eines neuen Modells der Erde, des Digital Elevation Modells, hoch aufgelöst, dreidimensional, für neuartige Anwendungen. Auf Basis dieser Radardaten ist es nun gelungen, bestimmte Bereiche, Siedlungsbereiche der Erde zu erfassen, denn man geht bei der UNO und anderen großen Organisationen davon aus, dass die Siedlungsfläche, die der Mensch für sich beansprucht, in der Natur viel größer ist als bisher angenommen. Wenn man sich vorstellt, eine Stadt wie Moskau, die offiziell 12,5 bis 13 Millionen Einwohner hat, man aber schätzt, dass es wohl 16 bis 17 sein sollen. Es ist eine Stadt wie Tokio gibt mit 9 Millionen, man aber im Großraum davon ausgeht von 35 Millionen, ist man gezwungen, dieses zu erfassen. Und von wo könnte man es besser als dort, wo man den größten Überblick hat? Und das ist die Erdumlaufbahn auf Basis von Radardaten, wo wir bis hin zu einzelnen Häusern alles erfassen kann. Das ist aber nur eine Anwendung der TerraSAR und Tandem-X-Satelliten, die wir jetzt beginnen, für die nächsten Jahre zu planen und auch auszuwerten. Wichtig für die gesellschaftliche und vor allen Dingen für die auch wirtschaftliche Entwicklung.
Des Weiteren hat das DLR sich mit einem interessanten Wasserstofftank beschäftigt, der durchaus eine große Zukunftsperspektive haben kann.
Das DLR beschäftigt sich im Bereich seiner Energieforschung schon seit vielen Jahren mit der Anwendung von alternativen Energien für die verschiedenen Verkehrsbereiche. Und dazu gehört insbesondere Wasserstoff in Verbindung mit der Brennstoffzelle. Wir haben vor Jahren unseren Forschungsflieger A320 Atra mit einer Brennstoffzelle vorgestellt. Es gibt auch Forschungen in Stuttgart im Automobilbereich. Und das Interessante oder das Spannende daran war die Frage der Sicherheit eines solchen Tanks für eine Brennstoffzelle, Wasserstofftanks, und natürlich auch der Rahmenbedingungen, die ich dafür brauchte. Man ist immer davon ausgegangen, von einer erhöhten Explosionsgefahr, von einer starken Kühlung, von einem hohen Druck. Und nun ist es Wissenschaftlern des DLR gelungen, ein neues Tankkonzept zu entwickeln, einen sogenannten Feststofftank, in dem sich eine mehlartige Masse befindet, die den Wasserstoff bindet. Damit bedarf es keiner großartigen Kühlung mehr. Es bedarf auch nicht mehr eines großartigen Drucks, sondern der großartige Druck konnte um das Zehnfache gesenkt werden und auch das Sicherheitsrisiko konnte gesenkt werden. Und jetzt geht es hier in einem ersten Test darum, die Klimaanlage und allgemeine Stromverbraucher in einem Transporter, in einem kleinen Transporter zu versorgen und diesen Tank in Verbindung mit einer Brennstoffzelle auf seine Alltagstauglichkeit zu testen.
Und das würde dann ungefähr 10 Jahre dauern, wenn das alles erfolgreich laufen sollte, bis das in unserem Alltag dann Anwendung findet.
Ob es 10 Jahre sind oder ob es kürzer oder länger dauert, hängt natürlich auch vom Bedarf ab, der sich dort im Bereich der Wirtschaft, Automobilindustrie oder wie auch immer bildet. Gegenwärtig ist es ja so, dass man in Europa sehr stark auf Elektrofahrzeuge setzt. Aber es war ja zu hören, dass man im japanischen Raum jetzt zur Brennstoffzelle übergeht.
Kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich das Stratosphärenobservatorium SOFIA. Also wir hatten heute schon mal kurz darüber berichtet, über andere Entdeckungen. Nun hat SOFIA wieder zugeschlagen und hat einen Planeten genauer untersucht. Was wäre hierüber zu erzählen?
Im Rahmen der Arbeiten der Arbeitsgruppe für Exoplaneten im Institut für Planetenforschung des DLR in Berlin-Adlershof sind ja mit dem Teleskop COROT, was in den letzten Jahren sehr erfolgreich Exoplaneten entdeckt hat, verschiedene zweite Erden, sogenannte zweite Erden, entdeckt wurden. Und diese gilt es nun genauer zu untersuchen. Und eine davon, in einer nicht ganz unmaßgeblichen Entfernung von 40 Lichtjahren von der Erde, ist jetzt von einer Wissenschaftlerin des Berliner Instituts mithilfe von SOFIA, unserem Teleskop auf der 747, untersucht worden. Und insbesondere auf das Thema Wasserdampf in der Atmosphäre, um zu sagen, was ist es denn nun? Ist es eine zweite Erde oder ist es ein zweiter Neptun? Dabei hat es eine Größenbestimmung gegeben. Dieser Planet, dieser Exoplanet hat einen 2,4-fach größeren Radius, hat aber auch eine 6,5-fach schwerere Masse als die Erde, das heißt ganz andere Größen- und Anziehungsverhältnisse. Und die Atmosphärenspuren weisen auf Wasserdampf hin. Es bleibt abzuwarten, was die Spektralanalysen in den nächsten Wochen bringen und worauf die hindeuten. Entweder eine zweite Erde oder halt ein zweiter Neptun.
Und ein letztes, was haben wir in Kürze zu erwarten?
In Kürze haben wir zu erwarten, dass SOFIA am kommenden Wochenende in Hamburg einfliegen wird und sich einer sogenannten Heavy Maintenance unterziehen wird. Damit wird das Flugzeug nach mehr als 30 Jahren Betrieb wieder in einen technisch sehr respektablen Zustand versetzt, also fast neu sein. Damit bereiten wir vor und stellen sicher, dass dieses Flugzeug auch je nach Beschluss des amerikanischen Senats und des Kongresses, der im September, Oktober bevorsteht, auch für die nächsten Jahre weiter betrieben werden kann. Stichwort Flugzeug. Im Bereich der Luftfahrtforschung wird es im DLR in der nächsten Woche sehr interessante Überflüge über den Flugplatz Magdeburg-Kochstedt gehen. Denn mit unserem A320 Atra werden wir zum einen neue Pilotenassistenzsysteme prüfen für neuartige Anflugverfahren mit einem steileren Anflugwinkel zur Senkung der Lärm- und Schadstoffemissionen. Aber auch werden die Flügelvorderkanten und die Tragflächen mit einer speziellen Folie beklebt sein. Und man mag jetzt schmunzeln, die Piloten werden mit diesem Flugzeug Mücken sammeln. Denn es ist ein entschiedenes Problem bei Anflügen und Abflügen, dass sich Insekten wie auf einer Autoscheibe auf dem Flugzeug ablagern und damit natürlich die aerodynamische Strömung gestört wird. Und durch die Störung der aerodynamischen Strömung brauche ich mehr Treibstoff. All das wird jetzt untersucht in Vorbereitung der Anbringung von neuartigen Oberflächen auf den Tragflügeln, um genau diesen Effekt zu mindern.
Soweit der Herr Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben.
Dankeschön.